Wir möchten heute ein bisschen auf das Thema Pessach, Haggode und was dazugehört eingehen und uns ein bisschen geistig vorbereiten. Wir stehen vor Rosh Chodesh Nissan. Pessach ist so wichtig, dass man eigentlich nicht unvorbereitet in den Pessach hineingehen sollte. Rav Moshe hat damals den Schier, den ich jetzt versuche, mehr oder weniger wiederzugeben, begonnen mit einem Witz, den man bei ihm zu Hause erzählt hat. Man sitzt am Seder und das Kind fragt die Manishtana. Alle anderen fragen, was macht der Vater? Am Schluss sagt er, nun, die Antwort auf alle deine Fragen ist, Avodim Hayinu Lefaroi Bemitzroim. Fragt das Kind weiter, in Schass und überall haben wir ja jede Menge Fragen. Und wenn doch Avodim Hayinu ein Passepartout ist, als Antwort auf alle Fragen, warum haben wir in Schass so viele Ausführungen? Ganz eine einfache Antwort. Eine Antwort für alles. Avodim Hayinu Lefaroi Bemitzroim. Und darauf hat ihm der Vater geantwortet, das ist eine gute Frage. Und die Antwort darauf ist, auch auf deine Frage ist das die Antwort. Das tönt wie ein Spruch, aber Avodim Hayinu Lefaroi Bemitzroim ist ein ganz zentrales Element, das wir auch heute ein bisschen erwähnen werden. Ich möchte zuerst etwas zur Struktur der Haggode sagen, im Zusammenhang mit einer Erklärung des Wortes Seder. Und nachher auf die Problematik eingehen, warum alles Frage und Antwort sein muss. Die Haggode ist jedes Jahr dieselbe. Wir haben häufig das Gefühl, dass der Sinn des Lernens, in Klammern jedes Lernens, der Chidush ist. Etwas Neues zu finden. Vielleicht sogar meint man, erfinden zu müssen, was sicher in dieser Form nicht stimmt, vielleicht entdecken. Rav Moshe hat betont, das ist nicht so. Auch wenn es schön ist, wenn man einmal einen Chiddush sagen kann, Haggode ist eigentlich die Wiederholung, wie wir in der Haggode selbst sagen, afilu kulonu chachomim, kulonu nevoinim, kulonu yoidim es hateure, und yoidim es hateure heißt, wir wissen wirklich, trotzdem mitzvoleinu es haper bizias mitzrayim, dürfen wir weiter erzählen von Yetzias Mitzrayim, gemäß diesem Nussach, der ja jedes Jahr derselbe ist. Diese Leute wissen alles und wiederholen. Das Wissen hat nichts mit der Wiederholung zu tun. Im Gegenteil, die Wiederholung ist der Chiddush. Viele Sachen, viele Dinge entdeckt man erst bei der x-ten Wiederholung von einem Stoff, von einer Gemorre, von irgendetwas. Diese Wiederholung, sie schafft das Wissen. Das Kulonu Yoidim ist vielleicht ein Resultat von all diesen Wiederholungen. Es gibt vielleicht keine Sache im Klal Israel, wo wir derart viele Meforschim haben, wie die Haggode. In vielen Haushalten ist die Haggode eine ganze Gestellbreite, obwohl sie ja eigentlich nur einen kleinen Platz einnimmt. Das hat seine Gründe. Es geht hier um nichts weniger als um den Yesod des Klal Israel, um die Basis, die Geburt des Klal Israel. Wir wollen aber nicht in die Tiefe gehen, nicht zu weit und uns eigentlich mehr oder weniger an dem Pschat halten. Jiden sind eher bekannt für unordentlich, unorganisiert und werden nicht grundsätzlich primär mit Ordnung in Verbindung gebracht. Das überlassen wir eher den Goyim, vor allem den Armeen, die ein sehr großes Gewicht auf Ordnung haben, Zucht und Ordnung. Bei uns scheint es irgendwie im ganzen Klal Israel, in unserer Geschichte, zu funktionieren und wir sind nicht der Inbegriff von Ordnung. Interessant ist, dass am Anfang von Klal Israel das beginnt mit Seder, mit Ordnung. Wir haben einmal vor circa 8 Jahren, wie erwähnt, einen Schier zu diesem Thema abgehalten. Der basierte auf einer Drosche von Rav Tatz, die er wiederum basierte auf einem Michtav Me'eliyahu, der es ganz klar so bringt. Er sieht in Seder drei Arten von Ordnung. Es gibt den Seder, Leshem Seder, das ist die Ordnung um der Ordnung willen, das ist das, was wir eigentlich am häufigsten wahrnehmen, Harmonie, Symmetrie, das ist Ordnung um der Ordnung willen. Es gibt das zweite, das ist Seder, Leshem, Toitz Oisov. Eine Ordnung wegen den Resultaten, wenn ich in einer Bibliothek alle Bücher indiziere oder mit Nummern versehe, damit ich sie wieder finde, dann heißt das, das Buch hat seinen Wert als Buch. Aber es wird nur gefunden durch die Ordnung. Wenn alles durcheinander ist, theoretisch mit einem Sequential Search kann ich das Buch finden. Der Aufwand ist einfach gigantisch, wenn die Bibliothek groß genug ist, aber ich finde es. Bekanntes Detail, wenn Seder, Leshem Toitz Oisov das Thema ist, dann ist im Falle von Nicht-Einhalten der Ordnung weniger mehr. Weniger Bücher finde ich schneller und habe wenigstens das, was ich habe. Man muss sich die Konsequenz für den eigenen Kopf vorstellen, was das bedeutet. Wenn wir eine Unordnung im Kopf haben, dann könnte es sein, wenn wir einen Seder, Leshem Seder einrichten wollen, dass weniger Fakten im Kopf mehr bedeuten, weil ich sie dann eher finde. Das wäre Seder Leshem Seder. Seder Leshem hieß Achtus Hapeulo, das ist die höchste Form, das ist dort, wo alles zusammenpassen muss. Das ist die Ordnung wegen der Einheit der Materie. Und eigentlich auf der Basis sind wir. Wenn wir anschauen, beispielsweise in einem Motor ein Schräubchen oder ein Drähtchen in einem Computer, der Materialwert dieses Drähtchens, nicht so wie beim Buch, ist eigentlich nil, ist eigentlich nichts. Aber wehe, wenn ich dieses Drähtchen entferne, dann läuft gar nichts mehr. Das ist nicht so wie beim Buch in der Bibliothek. Das Buch behält seinen Wert. Ich finde es einfach nicht, aber es hat seinen Wert. Hier dieser Draht, diese Schraube des Motors ist nichts wert. Wenn ich es aber entferne, läuft das ganze Ding nicht mehr. Das Schräubchen erhält so eigentlich den Wert des Ganzen. Denn ohne das Schräubchen läuft gar nichts. Das Ganze funktioniert nur, wenn alle kleinen Details, unabhängig von ihrem persönlichen Wert, an ihrem Platz sind. Wie der Michtav Me'eliyahu ausführt, für den Klal Yisrael gilt eigentlich Seder Leshem His Achtus Hapeulo. Die Ordnung der Einheit der Materie. Wir sind eins. Und wenn ein Schräubchen, ein Jid nicht funktioniert, nicht korrekt funktioniert, dann haben wir ein Problem, weil dann gewissermaßen der ganze Klall sein Ziel nicht erreichen kann. Und das ist ein wunderschöner Übergang zu dem, was auch Rav Moshe gesagt hat. Rav Moshe hat es so ausgedrückt, Seder, der Nicht-Seder der Jiden, das ist ihr Seder. Unser Seder ist genau dieser Nicht-Seder, auch wenn wir ihn nicht erkennen können. Diese Art der wahrgenommenen Unordnung, das ist eigentlich der Seder, den wir verstehen müssen. Das ist nichts Wildes. Es sieht chaotisch aus, ist aber genau vorprogrammiert. Ich glaube, da darf man ohne weiteres einen Seitenhieb in die Chaostheorie machen. Dort gibt es diese Anschauung, dass je nach Blickwinkel sieht etwas fürchterlich chaotisch aus. Und wenn man den richtigen Blickwinkel hat, hat es plötzlich eine wahrnehmbare, wunderschöne Ordnung. Beim Klal Yisrael ist es nicht anders. Wir haben eine Art Froschperspektive. Wir schauen von unten und deshalb sehen wir keine Ordnung. Wir haben das Gefühl, es ist alles chaotisch rund um uns herum. Hätten wir die Sichtweise von HaKadosh Baruch Hu, die Sichtweise vom Lemalo, dann könnten wir sehen, wie wir in diese Ordnung von HaKadosh Baruch Hu hineinpassen und alles nach einem absolut ganz genauen Schema abläuft. Wir haben euch erklärt hat, das Wort Seder, le Sader, kommt eigentlich aus dem Baubusiness und betont die Systematik des Bauens. Ohne diese Systematik geht es nicht, denn dann steht der Binyan schief. Die Grundlage für das Verständnis der Hagode ist genau dieser Punkt. Wir müssen begreifen, wie die Ordnung bei uns funktioniert und was wir eigentlich verstehen wollen hinter der Hagode. Schauen wir uns einen Moment die Analogie zum Bauen an. Jeder Binyan verfügt über eine Struktur, über Stützmauern, die eigentlich den Binyan ausmachen. Im modernen Bauen ist es häufig ein Metallgerüst und ein Betonkern. Im früheren Bauen waren es die Mauern rundherum, die als Stützmauern designt waren. Und wehe, man berührt beim Bauen eine Stützmauer auf die falsche Art und Weise, dann läuft man Gefahr, dass das Gebäude einstürzt. Diese Stützmauern geben dem Gebäude seine Struktur. Machen sie, dass das Gebäude bewohnbar ist? Nicht unbedingt. Zum Wohnen brauche ich eine Wohnung, da hat es weitere Wände und Einteilungen, die aber nicht die Struktur des Binyans ausmachen, sondern lediglich die Benutzbarkeit erhöhen. Bei der Hagode sollten wir wissen, was sind die Stützmauern der Hagode und was ist der Ausbau? Was ist der Innenausbau und was sind die Stützmauern? Eine Seitenbemerkung zur Hagode, was die Hagode anbelangt, es ist nicht genau bekannt, von wann die Hagode stammt. Gewisse Elemente finden wir bei den Tanoim, finden wir in der Mischne, aber das ist nicht alles und wir finden dort nicht alles. Die Annahme ist, dass zur Zeit der Geonim unsere Hagode, so wie wir sie haben, vollendet war. Fragen wir uns, was ist das Skelett? Worauf hält sich die Hagode? Poschet, wir haben an dem Abend 4 Mitzwes zu erfüllen. Wir haben Pessach, Matze, Umorer und Sippur Yetzias Mitzrayim. Wie dieses Jahr ist der erste Koss von Kiddush ist der Eureise, weil es Schabbes ist, aber sonst ist es lediglich der Rabbonon. Nun, Yontef ist eine Machleukes, ob Kiddush der Rabbonon ist oder der Eureise. Auf jeden Fall, das zu den Koises kommen wir in einem Moment. Welches von diesen 4 Mitzwes ist die wichtigste Mitzwe? Eigentlich, so sagt Rav Moshe, nach der wichtigsten Mitzwe ist sehr schwierig zu fragen, weil wir alle Mitzwes zu hüten haben, Kaloke Vachamura. Aber wir können fragen, welche Mitzwe ist die, die uns am meisten gibt in dem Umfeld und welche Mitzwe ist die strengste Mitzwe? Die strengste Mitzwe ist ganz eindeutig Korban Pessach. Wir haben überhaupt in der Teure nur 2 Mitzwes Asei, die einen Oinesh tragen. Eine davon ist Pessach. Die andere ist Bris Milo. Bemerkung in Klammern, vielleicht kommen wir dazu, vielleicht nicht. Es wäre interessant zu explorieren, was diese beiden Mitzwes gemeinsam haben, wie sie zusammenkommen, denn sie kommen ja zusammen. Chazal sagen uns, wo immer loch bedomai chayi, das ist Dam Pesach und Dam Milo. Wie kommt das zusammen? Also Pesach ist ein Isu, eine Strafe von Koreis, wenn man die Mitzvah Asei nicht erfüllt. Was ist die Mitzvah Asei? Beiker, der Koreis steht auf Hakrove, seine Machleukes, ob das Essen dazugehört oder nicht, aber die Hakrove auf jeden Fall hat zur Folge einen Din Koreis, wenn man sie nicht macht. Also eine sehr, sehr strenge Mitzvah. Leider haben wir diese Mitzvah heute nicht. Matzemorer sind im Grunde Teile von der Mitzwe von Pesach. So hat der Moshe ausgeführt. Pesach, Matzemorer. Je nachdem sind das mehr oder weniger Keseisim, aber im Grunde kann man diese Mitzwes erfüllen in 2 Minuten. Der Schier, der Minimalschier, den man braucht, um ein Keseis zu essen. Und dann ist alles fertig. Womit bringt verbringen wir unsere Zeit? Das sind eigentlich die drei Hauptmitzwes des Seders und dauern grundsätzlich ganz, ganz wenig Zeit. Sippur jetzt hier aus Mitzrayim, ist ein gewöhnliches Assay. Es gibt den Charakter für den ganzen Abend, denn das ist das, womit wir den Abend verbringen. Und eigentlich dreht sich alles um diese Mitzwes. Wir haben Gamliel gesagt, Kol Schleu Oma Schleu Schedvore Meil über Pesach, Lo Yotzo Yidei Choy Vosoi, Pesach Matzo Morer. Wir müssen diese drei Begriffe sagen und erklären. Das ist eigentlich ein Zentralpunkt der ganzen Hagode, des ganzen Seders. Frage, sind das die Stützmauern der Hagode oder der Ausbau? Die Antwort, die Stützmauern sind es nicht. Denn Chazal geben uns eine ganz andere Struktur vor. Das ist der Ausbau, außerordentlich wichtig. Wenn man es nicht tut, ist man nicht Jeuze. Aber die Stützmauern sind es nicht. Es gibt eine ganz andere Mitzwe, die uns hier im Vordergrund auf Trab hält. Das ist die Mitzwe von Abakäuses. Abakäuses, wie wir schon angedeutet haben, ist eine Mitzwe der Rabbonon, aber eine Mitzwe, auf die Chachomim unglaubliches Gewicht gelegt haben. Diese Mitzwe, so steht auch gepaskelt nach Loche, muss alimentiert werden durch den Gisbar, wenn jemand ein Armer ist und sich die Abakäuses nicht leisten kann, dann muss man ihm von Stocke geben. Was passiert, wenn die Kasse leer ist und man ihm nicht geben kann? Steht, muss er sogar seine Kleider verkaufen, um diese Mitzwe zu erfüllen. Das gibt es bei keiner anderen Mitzwe vom Sederabend. Nicht für Matze und nicht für Morer muss er sich praktisch verarmen, Rachmona Litzlan, um die Mitzwe zu erfüllen. Die normale Mitzwe, für jede Mitzwe gibt es einen genauen Schier, wie viel man vom Vermögen ausgeben muss, damit man die Mitzwe erfüllen kann. Aber so extrem, dass sich jemand, Rachmona Litzlan, in noch stärkere Armut stürzen muss, damit er diese Mitzwe erfüllen kann, gibt es nicht. Und die Abakäuses sind eigentlich ein Rabbonon. Wir sehen also, dass Chazal ein unglaubliches Gewicht auf diese Struktur Abakäuses, das ist ja die Struktur des Seders, gelegt haben, obwohl sie weit weg ist von diesen Mitzwes der Eureise, die eigentlich den Seder ausmachen. Offensichtlich sind es die Abakäuses, die uns hier etwas beibringen wollen. Der erste Kurs zu Kiddisch, der zweite Kurs nach der Hagode, der dritte Kurs ist der Kurs Schellbrocher vom Birkas Amosein und der vierte Kurs kommt mit Hallel Nirzo, mit dem Lob für HaKadosh Baruch. Das ist die Struktur. Worauf basieren diese Kurses? Da gibt es verschiedene Aussagen in Chazal, in den Meforschim. Wir gehen die einfache Interpretation, basiert auf den Arbale Scheunois Schelgeura. Andere lernen auf den Dalet Golios, auf den vier Golios, die wir durchzulaufen haben. Aber wir halten uns einmal an die Interpretation von den Arbale Scheunois Schelgeura, die auch die Struktur der Hagode vorgeben. Was sind die Arbale Scheunois Schelgeura? Lochein emor livnei Yisrael ani Hashem, vehoi tzeisi eschem, ich nehme euch hinaus, mitachas sivlois Mitzrayim, von dieser Plagerei, veizalti eschem mea voidosom, und ich rette euch von der Arbeit, vegoalti eschem bisroya netuyo, und ich erlöse euch mit ausgestrecktem Arm, uvishfotim gedolim. Das ist der eine Posuk mit diesen drei Ausdrücken. Der zweite Posuk kommt mit dem vierten Ausdruck. Dort kommt der Zweck der ganzen Geschichte. Ich nehme euch zum Volk und ihr werdet wissen, ki ani Hashem, dass ich HaKadosh Baruch Hu bin, Elohim, der euch führt, Hamoizi Eschem, Mitachas Sivlois Mitzrayim, der euch hier herausgenommen hat. Und dann kommt der fünfte Kost, den wir nicht trinken, Veiveisi Eschem Eloorz, und ich bringe euch in das Land. Die Frage gilt es zu beantworten, warum trinken wir nicht den fünften Kost? Wir sind doch zur Zeit von Joshua in Eretz Israel angekommen. Schauen wir uns an, wo der Makor zu diesen Arbale scheune Schelge Ulo liegt. Und das ist eigentlich bereits der erste Punkt in dieser Message, die Rab Moshe durchgeben wollte. Alles unverständliche Zusammenhänge, wenn man nur einen kleinen Teil anschaut. Wenn man das Ganze anschaut, dann ist es, er benutzte bewusst das Wort mehrfach vorprogrammiert. HaKadosh Baruch Hu führt mit einem ganz klaren Weg, was hier zu passieren hat. Und Mitzrayim war eigentlich Yodoya Teida Kiger Yezaracho Be'eretz Loilohem, vorausgesagt bei Avrom Ovinu, Kiger Yezaracho, sie werden sein Fremde, Be'eretz Loilohem, und das noch dazu in einem Land, das nicht ihnen gehört, war Avodum, und diese Leute von diesem Land werden sie verknechten, Ve'inu Oysom, und sie plagen. Rab Moshe hat diese Ausdrücke vom Bris ben Absorim, das ist ein Bund. Ein Bund heißt, HaKadosh Baruch Hu hält sich daran und wir werden gezwungen, uns an diesen Bund zu halten, auch wenn wir nicht wollen. Eigentlich, wenn ein Bund nicht eingehalten wird von der einen Seite, dann ist die andere Seite auch frei. Das heißt, wenn wir uns nicht an Teure halten würden, dieser Bund geht ja weiter mit Matan Teure, Beolo wie Schwur, ist der gleiche Bund, einfach die Fortsetzung davon, dann wäre Kevayoch HaKadosh Baruch Hu frei, sich eine andere Nation zu wählen. HaKadosh Baruch Hu lässt es aber nicht zu. Im schlimmsten Fall, Bechemosh Fucho Emloich Aleichem, mit ausgegossenem Zorn regiert er über uns, wenn wir uns nicht fügen. Wir haben also gewissermaßen jede Wahl, aber keine Wahl. Wir müssen uns letztlich fügen. Und das ist dieser Bund. Auf diesem Bund basiert die ganze Haschkoche bis zum heutigen Tag. Ki ger yezaracho. Da hat Moshe erklärt, was heißt ger yezaracho und be'eretz lo Elohim. Eigentlich ist das überflüssig. Wenn einer ein Ger ist, dann ist er doch ein Ger, ist er ein Fremder. Hat Rab Moshe erklärt, das sind drei Dinge, die aber eben vielleicht vier sind. Was macht den Ger aus? Avraham Avinu war Ger Teuschow genannt. Was heißt Ger Teuschow? Er war eigentlich im eigenen Land, aber das Land gehörte ihm noch nicht. Es war ihm noch nicht übergeben. Aber kum hisalech be'oretz l'orko ul'rochbo, er kilecho et neno, er durfte das Land ja gewissermaßen sogar schon Koine sein. Er durfte es erwerben, aber es war noch nicht seines. Er war noch in der Fremde. Wir werden gerade erklären, was das bedeutet. Die schlimmere Form ist, in der Fremde sein, sogar noch in einem fremden Land, wenn man diesen Approach hat, wie Rab Moshe das erklärt hat. Was bedeutet das? Hat zu Hause sein oder in der Fremde sein etwas damit zu tun, ob man der Boss oder der Balleboss ist in einem bestimmten Ort? Antwort: Nein. Unsere Kinder sind bei uns zu Hause und sind ja zwar manchmal, meinen sie, sie seien die Balebatim, aber im Endeffekt sind sie nicht die Balebatim und sie sind trotzdem bei uns zu Hause. Also was bedeutet es, nicht Ger zu sein? Die Antwort ist, es ist jemand da, der sich für einen interessiert. Und umgekehrt, die Umgebung, dort wo ich zu Hause bin, die interessiert mich. Ich kümmere mich. Jemand kümmert sich um mich. Es ist eine Gemeinschaft. Das heißt zu Hause sein. Man kann im eigenen Land ein Ger sein, wie das bei Avraham Avinu war. Die Leute interessierten sich nicht wahnsinnig für ihn. Noch schlimmer kann es sein, im fremden Land ein Ger zu sein. Niemand interessiert sich. Und die, die sich interessieren, die interessieren sich, im Fall mit Mitzrayim speziell, höchstens im negativen Sinn, dass sie eben va'avodum ve'inu oisom, dass sie verknechteten und plagten. Das heißt Ger. Wir haben also zwei Stufen von Ger. Die erste Stufe ist Giger Yezaracho, im eigenen Land, aber es ist einfach niemand da, den es interessiert. Und die zweite Stufe ist Be'eretz Loilohem, dazu noch in einem fremden Land, wo das einzige Interesse, das vorhanden ist, ist ein negatives Interesse. Va'avodum, das ist die Knechtschaft. Und Ve'inu Oysom ist Plagerei. Wie Chazal ausführen, heißt Plagerei, die Mitzrim haben Männer Arbeit den Frauen zugeteilt und umgekehrt. Was bedeutet das im Klartext? Die Effizienz und Effektivität der Ausführung der Arbeit war ihnen egal, solange man darunter litt, was man zu tun hatte. Also es ging nicht mehr darum, jemanden zu verknechten, um mit der Zwangsarbeit ein Ziel zu erreichen, auch das ist mies genug, sondern es ging darum, den anderen zu plagen, ganz egal, wie gut oder wie schlecht das Resultat war. Und das gipfelte natürlich in der Aussage von S. Pisheim, bei S. Ramses erklären, Chazal, was ist Pisheim? Pisheim, das war irgendwie auf weichem Grund ein gebautes Gebäude, welches immer jeden Stock wieder einsank. Man baute einen Stock dazu und der hatte genug Gewicht, den ganzen Bau wieder einsinken zu lassen. Also weder benutzbar noch sonst irgendwie nützlich. Es ging lediglich darum, die Leute arbeiten zu lassen und zwar in einer Art und Weise, die keine Befriedigung bringt. Denn das eigene Werk immer versinken zu sehen, das ist eine Art Sisyphusarbeit, die wehtut am Ende, sogar wenn es eine gute Arbeit ist. Und in diesem Fall war es ja verbunden mit den Neuxim, mit Schlägen, mit Makkes und mit allem Möglichen, wie die Jiden geplagt wurden. Das der Veinu-Äußerung war also der Spitz von diesem Moreur, den wir dort zu essen hatten. Es ist logisch, dass so wie die Verknechtung passierte, genau in umgekehrter Reihenfolge passiert die Befreiung. Das ist logisch. Das Schlimmste zuerst weg, dann das Zweitschlimmste, das Drittschlimmste und so weiter. Also wenn beim Bris Menachim vorprogrammiert wurde, Ger Yezaracho, Be'eretz Lo Elohem, Va'avodum, Ve Inu Oysom, dann muss zuerst der Inui weg, und das ist genau das, was im Posuk steht, wo Hoizesi Eschem mitachas Sivlois Mitzrayim, zuerst geht der Inui weg, die reine Plagerei, und dann Va Avodum ist die Verknechtung, die reine Verknechtung, das ist Ve Hizalti Eschem Me Avoidosom, und ich errette euch von ihrer Arbeit. Und dann kommt das nächste, Vegoalti Eschem. Ich zeige euch, dass jemand sich euch, für euch interessiert. HaKadosh Baruch Hu interessiert sich für uns. HaKadosh Baruch Hu zeigt uns sein Interesse, indem er die Makkes schickt für Mitzrayim, indem er uns herauskommen lässt aus Mitzrayim. Das ist das Interesse, welches in erster Linie einmal dazu geführt hat, dass das Negative weg ist. Und deshalb, vielleicht darf man das hinzufügen, Rav Moshe hat das nicht gesagt, stehen diese drei Lescheune Shel Geule in einem Posuk. Das Velokachti, das ist bereits das Positive. Dort geht sogar das Geirus im eigenen Land weg, so to speak. Velokachti Eschem Lileom, das ist Mamad Har Sinai. Dort hat uns HaKadosh Baruch Hu den Bund erneuert, der zu dieser ganzen Folge geführt hat und uns den Inhalt von Teure gegeben. Velokachti, das ist aktiv positiv, während die anderen drei eine Entledigung des Negativen von Mitzrayim sind. Haargenau vorprogrammiert, geht genau nach einem Schema, so wie es HaKadosh Baruch Hu dem Avraham Avinu vorausgesagt hat. Wenn man das Einzelne sieht, sieht es chaotisch aus. Wenn man das Ganze sieht, ist es eine wunderschöne Abfolge, die leider sehr schmerzhaft war in Mitzrayim, aber auch wiederum ein Ende hatte und uns zum Mamad Har Sinai brachte. Diese Struktur stimmt haargenau überein mit den Stützmauern, mit der Struktur der Koises. Wir beginnen mit dem Avdus. Wir erklären, was dort vorgefallen ist. Wir zeigen auf, eigentlich diese Armale Scheunes Shel Geula von Vehoizesi Eschem, Vehizalti Eschem, das ist am Anfang, dann Vegoalti Eschem, Velokachti Eschem, das ist der Keus Shel Brocho von Birkes Hamozoin und Dile Kicho, das ist der Spitz von Lehoides Ulehalel. Das Ziel des Ganzen ist Vidatem, ki ani Hashem Elokechem. Das ist die Hakore durch die Wiederholung, das ist die Hakore, die Geule, die HaKadosh Baruch Hu vorprogrammiert hat und die wir eigentlich auch in unserem Leben dazu angehalten sind, jederzeit zu sehen, bifrat uvichlal, auch wenn es manchmal schwierig ist. Wir haben die Frage gestellt, warum wir nicht für Veheveisi einen fünften Kost trinken. Warum nicht? Wir sind doch zur Zeit von Joshua in Eretz Israel angekommen. Veheveisi es chemelo Oretz. Hat Rav Moshe erklärt, die vier ersten Sachen von Vehitzalti und so weiter haben eines gemeinsam. Sie haben alle einen ewigen Kium. Der Inui, das Avdus von Mitzrayim, wird nie mehr kommen. Haben wir nie mehr. Das ist erledigt mit Mitzrayim. Obwohl wir noch Golujes haben, wir haben schwere Zeiten Rachmon und Islam durchgemacht als Klal Israel. Aber diesen Inui von Mitzrayim, nie mehr. Dieses Avdus von Mitzrayim, nie mehr. Die Geula von Mitzrayim, die ist eigentlich der Mekor und die Basis für alle Geules, die noch kommen, auch für die letzte Geule. Damit sind eigentlich inklusive der Velokachti, Matan Teuro ist für alle Ewigkeiten. Wir muss nicht wiederholt werden. Teilweise wiederholt bei Purim, Kimu ve Kiblu, im Sinn Kimu Masche Kiblu Kvar. Es ist ja auch wieder die Wiederholung des früheren Matan Teuro unter anderen Vorzeichen. Alles für die Ewigkeit. Der Veheveisi, der damals stattfand, zur Zeit von Joshua, war leider nicht für die Ewigkeit. Wir haben gesündigt und wurden deshalb von Eretz Israel vertrieben und sind heute noch im Golus. Wir erwarten, dass der Veheveisi, den wir hier erwähnen, genauso stabil ist wie der Veheveisi, wie Zalti, Vugalti, Vlokachti, wie die anderen vier. Und deshalb stellen wir nur den Kois Shel Eliyahu hin, weil dieser Veheveisi genau dann stattfinden wird, weil wir dort die gleiche Stabilität wollen wie bei den anderen vier Koises. Wir können den Kos noch nicht trinken. Wir können nicht bestätigen, dass dieses Veheveisi in der Form stattgefunden hat. Das kommt erst in Zukunft. Diesen Kreis möchten wir noch ein bisschen öffnen und dann wieder schließen. Was ist der Unterschied in der Mitzwe von Sippur und Sechiro? Das ist etwas, woran man sich erinnern sollte und das ihr ohne weiteres auch am Seder zum Besten geben könnt. Rav Moshe erzählt, sein Vater sagte immer im Namen von seinem Vetter, von seinem Onkel, es sind genau drei Punkte, die den Unterschied ausmachen und auf einen wollen wir etwas tiefer eingehen. Der erste Punkt ist bei Sechiro, das ist die Mitzwe, die wir jeden Tag haben, Sechiras Yetzias Mitzrayim, wie wir es in Kriyas Shema eigentlich ausführen, uns daran zu erinnern, Sechiro ist nur die gute Seite. Sippur ist Maschil Bignus und Mesayim Bishvach. Ein integraler Bestandteil des Erzählens ist, beim Schlechten zu beginnen, beim Negativen zu beginnen und das ganze Programm durchzugehen und beim Guten zu enden. Zweiter Punkt, integraler Bestandteil von Sippur ist She'ela u'tshuva. Es muss als Fragen und Antworten formuliert sein. Das sehen wir im Nussach der Hagode, Zeyul Mat, Mabike Shlomo Arami. Man muss sich ja fragen, aber ich habe das damals nicht ausgeführt, aber es liegt auf der Hand. Der Balagode stellt uns die ganze Geschichte der Hagode dar, anhand einer Parsche in Kisovoi von Arami Oved Ovi. Nimm das Sefer Schmois und nimm einen guten Balkrier, lass dir vorleinen, Schmois wo Eiro, Boi, Beschalach, und du hast die ganze Geschichte. Du musst ja nicht unbedingt die Geschichte aufrollen, es sind die gleichen Psukim, die dann als Antwort gegeben werden. Du musst ja nicht aufrollen anhand von Arami Oved Ovi, das ist sehr indirekt. Die Antwort ist, She'ela u'tshuva, Frage und Antwort, ist ein integraler Bestandteil von Sippur und wir müssen verstehen, warum. Es geht so weit, dass uns Chazal sagen, wenn jemand einen Seder führt und eine Familie hat, kann Haben Shoyel, dann fragen die Kinder. Wenn jemand keine Kinder am Tisch hat, fragt die Frau. Wenn jemand nur noch einen Chaver am Tisch hat, fragt der Chaver. Und was ist, wenn er, Rachmona Litzlan, wie Ramosche sich ausdrückte, alleine am Seidertisch sitzt? Fragt er sich selbst. Er muss die Fragen als Fragen ausformulieren. Wir müssen verstehen, was ist so wahnsinnig wichtig, dass hier Fragen gestellt werden müssen. Das Dritte ist Beschorsche Matze und Moror Munochim von Echo. Der Sippur muss stattfinden in der Zeit, wo Matze und Moror seit Pesach, auch noch Pesach, vor dir liegen. Die Frage, meint man hier die Zeit oder meint man hier physisch, dass es vor ihm liegt, das ist zu diskutieren, nicht klar, aber auf jeden Fall, das wäre der dritte Teil. Konzentrieren wir uns einmal auf die zweite Frage und verbinden die nachher mit der Idee von Seder, die wir vorhin besprochen haben. Poschet gelernt, Frage und Antwort, es sitzt alles viel besser, wenn man eine Frage stellt. Und Rav Moshe selbst hat einmal in einem Drosches Bar Mitzvah am Motze Pesach gesagt, denn Sheino Yodea Lishol steht Ad Psachloi. Was heißt Ad Psachloi? Normal meint man, lernt man, du beginne mit ihm zu reden, eröffne das Gespräch. Und Rav Moshe hat gesagt, das ist falsch. Ad Psachloi, du musst ihm beibringen zu fragen. Wenn jemand keine Fragen hat, findet er auch keine Antworten. Und die Antwort meint nichts, wenn sie nicht in irgendeiner Form ein Vakuum ausfüllt. Und er hat damals diesen Bar Mitzvah nahegelegt, in seinem Derech HaLimud, sogar wenn er einmal eine gute Idee hat im Lernen, soll er eine Frage konstruieren für diese Idee und diese Frage ausformulieren. Denn wenn eine Antwort nicht ein Vakuum ausfüllt, dann ist sie sofort wieder vergessen. Und das hat er also mit aller Schärfe betont, auch im normalen Lernen. Das ist die Antwort, die er dort an der Bar Mitzvah gegeben hat. Hier ging er auf ein ganz anderes Thema ein. Wir haben also die Frage, warum muss alles als Frage-Antwort formuliert werden. Warum ist es so wichtig? Und insbesondere, um auf unseren Spruch vom Beginn des Schiers zurückzukommen, die Antwort ist ja auf alles, Avodim Hoyinu Lefaro über Mitzrayim. Das war ja die Antwort auf alles. Warum muss ich da Fragen konstruieren, eine ganze Manishtane fragen und am Schluss Avodim Hoyinu Lefaro über Mitzrayim? Das stimmt so, aber es ist kein Witz. Der Grund ist viel, viel tiefer. Der Grund ist, dass der ganze Jesod vom Seder ist Vidatem Kiani Hashem Elokeichem, der Bund mit HaKadosh Baruch Hu. Das Programm, das abläuft in der Führung, wie HaKadosh Baruch Hu uns führt, gemäß diesem Kerisus Bris, diesem Bund, den er mit uns geschlossen hat, das ist der Jesod von diesem Seder. Diese scheinbar unordentliche Ordnung, dieses Chaos, das ist die Ordnung und die hat einen Grund. Die hat ihren Grund in dem Christus Bris. Die ganze jüdische Geschichte bestätigt dies. Zur Geschichte von Klal Israel finden wir keine Parallele in der Weltgeschichte. Es gibt kein Volk, das auf diese Art und Weise überlebt hat, während Jahrtausenden. Jedes Volk hat eine Art, wie es von HaKadosh Baruch Hu geführt wird, wie es in irgendeiner Form die Zeit, die es auf dem Zenit ist, verbringt. Die Eigenart, wie es beim Klal Israel zugeht, die ist einmalig. Es gibt auch kein Volk, das in seiner Einheit als Volk derart lange existiert hat, wie der Klal Israel. Und das ist nicht logisch. Die tagtäglichen Details, die wir erleben, müssten eigentlich alle in eine ganz andere Richtung gehen. Und trotzdem, wir sind hier. Baruch Hashem. Die Frage lautet, wie ist es möglich, dass wir so anders sind? Und warum sind wir so anders? Und die Antwort ist die Konsequenz des Bundes mit Hakode Sporchu. Das ist alles. Das ist das, was wir sehen. Was heißt das jetzt im Klartext? Hakode Sporchu will die Welt führen zu einem Punkt von Vidatem. Von einem Punkt, wo man anerkennt die Existenz von Hakode Sporchu. Das ist der Sof, der erreicht werden muss. Und als Keli dazu sind wir auserwählt worden. Wir müssen diese Jedie in die Welt bringen. Wir können es freiwillig tun oder wir werden dazu gezwungen. Das ist eigentlich das, wofür wir stehen. Wie Rav Moshe ausgeführt hat, Rov Völker der Welt, irgendwie innen drin ist jeder Meude, dass es einen Ribbono shel Olam gibt. Heute ist modern die Schitte von Darwin, von Olam Kadmoin, aber das ist nicht wirklich, wenn jemand irgendwie auf den Grund geht, dann sieht er kommt dort nicht weiter. Also irgendwie hat das Ganze begonnen. Der eine mehr, der andere weniger gibt zu, dass es einen Ribbono shel Olam gibt. Wo ist dann der große Unterschied? Der Unterschied ist die Frage, so wie das auch der Ramban ausführt, bereits zum Zeit von Deuer Enoch, die Frage ist, führt HaKadosh Baruch Hu diese Welt und ist er interessiert, Kevayochel, was auf dieser Welt abgeht? Unsere jüdische Schitte ist, ja, er führt jedes Detail und mit uns hat er eine ganz spezielle Aschkoche, indem er uns dazu benutzt, die Welt zu dieser Jedie zu bringen. Die französischen Könige hatten jeweils Philosophen an ihrem Hof. Und einer dieser französischen Könige fragte einmal seinen Hofphilosophen, er solle beweisen, dass es einen Ribbono shel Olam gibt. Und die spontane Antwort war, der Klal Yisrael ist der Beweis. Der Klal Yisrael und seine Geschichte. Es gibt keinen anderen Weg zu erklären, warum und wie wir überhaupt noch da sind, wie der Fakt, dass HaKadosh Baruch Hu uns führt. Das muss uns bewusst werden und das muss ganz, ganz tief hinein. Und wie Rav Moshe dann ausgeführt hat, jedes Volk hat schwierige Perioden durchgemacht und bestimmte Arten der Erlösung erfahren. Und er sagt weiter, bei uns in Polen gab es die Polaken, die waren unterdrückt durch die Russen, dann durch die Österreicher und dann wurden sie befreit. Da hatte es selbstverständlich irgendwelche Helden und diese Helden wurden dann verehrt mit einem riesigen Grab und irgendwelchen anderen Ehren. Das ist in jeder Geschichte so. Die Schweizer haben auch ihre Helden. Zum Teil existieren sie, zum Teil existieren sie nicht einmal. Der Wilhelm Tell zum Beispiel. Und diese Helden, die werden verehrt. Wie sieht das bei uns aus? Wir haben auch unseren Held, Moshe Rabbeinu. Ist bei Paroi ein- und ausgegangen. Paroi war damals der mächtigste König der Welt und Moshe Rabbeinu geht rein und warnt ihn und sagt ihm, was er zu tun hat. Und am Schluss, Moshe Rabbeinu führt uns durch die Wüste und wir kommen zum Berg Sinai. Und wiederum ist es Moshe Rabbeinu, Moshe Kibel Teure mit Sinai. Moshe Rabbeinu hat sich Moshe Nefesh gewesen, deshalb geht die ganze Teure gewissermaßen auf seinen Namen als Teuras Moshe. Nu, und wo steht Moshe in der Hagode? Kommt eigentlich nicht vor. Weder Moshe noch Aaron. Moshe kommt einmal vor, nebenbei, aber nicht als Moshe Rabbeinu, weil Aminu Bashem und Moshe Avdoi kommt das Wort Moshe vor. Aber wie Rav Moshe sich sogar ausgedrückt hat, zufällig. Also nicht bewusst, um von Moshe Rabbeinu zu reden. Warum ist das so? Wir haben doch auch unseren Volkshelden. Antwort ganz einfach. Bei uns ist der Held ein Schliach von HaKadosh Baruch Hu und nicht mehr und nicht weniger. Er führt das Schlichus aus. Aber der ganze Zweck der Führung ist, die Führung von HaKadosh Baruch Hu zu zeigen, nicht irgendeinen Helden zu glorifizieren. Natürlich, Moshe Rabbeinu kriegt sein Gan Eden für dieses unglaubliche Messias Nefesh, das er für den Klal Israel gezeigt hat. Das ist alles gut und recht. Aber wenn es um die Führung des Klal Israel geht, geht es nur direkt zu Aquadesport. Und wie Ramosch in einem anderen Schier betont hat, die Teure findet es sogar notwendig, zu versichern, auch an dich werden sie ewig glauben. Warum muss das die Teure sagen? Die Antwort ist, weil wir unabhängig sind von Moshe Rabbeinu. Wir gewissermaßen brauchen nicht Moshe Rabbeinu als Träger von unserer Emunne. Wir sind direkt am Har Sinai gestanden. Und es hätte sein können, dass man Kevajochel Moshe Rabbeinu vergisst, sagt uns die Teure. Nein, du musst keine Angst haben, Moshe Rabbeinu. Du bleibst ein wichtiger Bestandteil. Aber der Bestandteil, der Volksheld, die Führung, das ist HaKadosh Baruch Hu. Das ist die Haschkocher Protis direkt. Und der Punkt, diesen Punkt, ist Velokachti Eschem Viedatem. Der Zweck von der ganzen Übung, von den Dalet Koises begonnen, bis hin zum Seder, ist, uns beizubringen, Viedatem Ki Ani Hashem Elokechem. Ich bin der HaKadosh Baruch Hu, Amoitzi Eschem Eretz Mitzrayim, der euch herausgeführt hat mit dieser Haschkocher. Und warum? Weil das vorprogrammiert war. Das ist Teil des Bundes, den wir Kevajochel mit HaKadosh Baruch Hu abgeschlossen haben und der auch so bleibt. Onoichi Hashem Elokechem. Wir gehen weiter. Die Aseres Hadibrois beginnen mit Onoichi Hashem Elokechem. Asher Oitzei Sichom Eretz Mitzrayim. Die Rishonim plagen sich schon, warum in der ersten Mitzwe von den Aseres Hadibrois nicht steht Asher Baruch. Sie schon ein Woretz. Die Antwort ist wiederum die gleiche. An die Brie von HaKadosh Baruch Hu zu glauben, nicht kein größer Chochme. Es ist nicht Machayef, es verpflichtet zu nichts. Worum es hier geht, Asher Oitzei Sichom Eretz Mitzrayim. Ich habe dich geführt und ich führe dich ständig und geseder und dauernd. Das ist die Aufgabe von diesem Seder, von Seder bei Nacht, genau das klar zu machen und weiter zu sagen den Kindern. Und das ist der zweite Yesod. Diese She'ela und Tshuva muss dazu führen, dass wir mit unseren Kindern sprechen und dieses Wissen weitergeben. Denn wenn es nicht weitergegeben wird, dann geht es verloren, Chas v'Shalom. Und das wiederum kann nicht sein. Das muss man üben. Man übt sich, die Dinge zu hinterfragen. Und wie Rav Moshe ausgeführt hat, das ist eigentlich die Grundidee vom ganzen Seder, nicht nur die Manishtanne zu fragen oder Zei Ulemab zu fragen, sondern uns zu fokussieren, in unserem ganzen Leben zu fragen, wie führt mich HaKadosh Baruch Hu, wie passe ich in dieses Gesamtprogramm hinein, welches vom Bris Ben Absorim begonnen hat und dauert, bis Moschiach kommt. Und wie wir übrigens letzten Erf Pesach, glaube ich, oder vor 2 Jahren ausgeführt haben, gemäß dem Michtav Me'eliyahu, ist die Art des Erforschens, wo HaKadosh Baruch Hu für mich sichtbar wird, wo wird er sichtbar in der Haschkoche. Diese Art des Forschens ist die zweiteinzige Möglichkeit, im Olam Habo auch weiter zu steigen. Die eine Möglichkeit ist die, dass die Kinder im Weg von HaKadosh Baruch Hu gehen und die Talmidim und gewissermaßen Päcklich schicken. Das führt zu einem Ilui Neshoma. Ich erwähne das speziell, weil heute die Jahrzeit nach meinem Vater sich heute die Woche ist. Und er möge auch eine Ilui Neshoma haben, nicht zuletzt von unserem Schier. Das ist die eine Art. Die andere Art, wie Rav Dessler ausführt, wenn jemand sich trainiert hat, überall HaKadosh Baruch Hu wahrzunehmen, zu sehen, nach dieser Haschkoche zu fragen, dann ist das die Art des Mehrverstehens, die man ihm auch im Olam HaEmes zugesteht. Und dort bedeutet das, immer mehr zu verstehen von HaKadosh Baruch Hu und dadurch selbstverständlich einen Ilui Neshoma zu haben. Wir haben das letztes Jahr in Verbindung gebracht mit diesem ganz speziellen Horachmon, den wir sagen, wenn er Jöimsche Zadikim Jöischwim, wer Atroich Seyem Baroscheyem, wenn er Henim Misivaschino, wie kommt das hier plötzlich herein in den Seder? Was hat das mit dem Seder zu tun? Die Antwort ist das, genau das. Wenn jemand sich trainiert hat, die Haschkoche zu sehen, mit Fragen, die man dauernd stellt, jeden Tag, 1000 Mal am Tag, und sich die Antwort gibt, ah, Ich sehe wieder einen Lichtblick. Hakodesh Baruch Hu ist da. Ich sehe ihn. Ich sehe seine Führung. Das führt dazu, zu Venehenin Misivaschino, dass man weiter steigt und Hanor haben kann. Misivaschino immer mehr, auch im Olam HaEmes, der ja eigentlich ein Olam Oymed ist, eine stehende Welt, wo man nicht mehr weiterkommt. Mit diesem Rezept kommt man weiter. So führt es Rav Dessler aus, und das ist eigentlich genau das, was Rav Moshe hier auch gesagt hat. Rav Moshe hat dann noch weitergelernt und gesagt, es geht parallel zu diesen Arbakäuses, gibt es noch ein paar Parallelitäten. Unter anderem die Arbor Kneged Arbor Bonim, die Broteuro, die diese vier Bonim Kneged, welchen die Teure gesprochen hat. Und er sagt wiederum, auch hier müssen wir uns die Frage stellen, wie kommt man Chochom, Rosho, Tom und Sheino Yeder Lishoil? Sagt er, der Sheino Yeder Lishoil, das ist der natürliche Einstieg. Jeder beginnt irgendwie mit dem anderen, mit dem Alter von Sheino Yoder Lishoil. Aber wie kommt man zu den anderen dreien? Sagt Rav Moshe, die anderen drei sind ein Produkt von den Zores HaGoles, von all diesen Schwierigkeiten, von den eigenen Averes, die man gemacht hat, die dazu führen, dass Kinder, Rachmona Litzlan, nicht so aussehen, wie sie sollten. Oder dass sie eben, Baruch Hashem, genauso aussehen, wie sie sollten. Aber sie sind nicht einfach gleichgeschaltet. Warum? Weil das eben genau diese chaotisch aussehende Führung des Klal Israels ist, die wir nicht verstehen, die wir nicht verstehen können oder meinen zu verstehen. Das ist genau das Resultat davon, Chochom, Rosho, Tom, jeder mit seiner eigenen Geschichte, wie er dazu gekommen ist. Die Mitzwe ist, den hundertprozentigen Bitochen zu haben, das HaKadosh Baruch Hu uns hilft. Und diese Mitzwe, wie wir schon im Lernen, basiert genau auf der Mitzwe, die wir vorhin erwähnt haben. Und euch, Hashem Elokecha, Asher Hoitzeichu Me'eretz Mitzrayim Mi'Beis Avodim, ist die Basis für die Mitzwe Bitochen, die sonst eigentlich nirgends in der Teure erwähnt ist. Damit haben wir einen Kreis geschlossen. Das Ganze beginnt mit Seder. Dieser Seder, die Nichtordnung, die wir wahrnehmen, das ist die Ordnung vom Klal Israel. Und das bisschen Lichtblick, das wir haben, das uns die Teure gibt, zeigt, wie sich diese Kreise schließen. Begonnen von einem Bris Ben Hatzorim und aufgehört bei Yetzias Mitzrayim, weitergeführt bei Mamad Har Sinai und Vehevesi hoffentlich bald beim Eintritt nach Eretz Yisroel mit Elio Hanovi und mit Moschiach Zidkenu. Es geht also letztlich darum, dass wir alle lernen, unsere eigene persönliche Manishtano zu fragen. Nicht nur Habein Shoyel. Unsere Mitzwe ist, zu fragen, zu hinterfragen, warum sind wir anders? Und wir wissen genau, dass wir anders sind. Und wir möchten gerne die Antwort haben, wie führt HaKadosh Baruch Hu, um diese Haschkoche zu ergründen, den Funken zu zünden zu diesen Fragen? Wir fragen den ganzen Tag, womit ist unser Leben anders als das Leben der Goyim rundherum? Unsere Haschkoche, die wir erleben dürfen, die der Klal Israel erleben darf, die der Klal Israel erleben durfte während der ganzen Zeit seiner Existenz. Warum sind wir anders und was will HaKadosh Baruch Hu von uns? Genau das ist der Seder und das ist die Aufgabe von Pesach, die wir in uns und unseren Kindern einpflanzen müssen. Und Rav Moshe hat das nachher noch verdeutlicht mit zwei sehr schönen Pshotim, die er auch schon andernorts erwähnt hat. Chocham mahu oimer, moho eidois, v'achukim, v'amishpotim, asher tzivo, Hashem Elokeinu eschem. Und der Rosho sagt, moho avoido hazois lochem. Was ist diese Arbeit für euch? Eigentlich ist der Unterschied zwischen dem Rosho und dem Chocham nicht so groß. Beide haben die Ausdrucksweise Eschem und Lochem. Wo ist der große Unterschied? die wir forschen wollen, lernen. Der Chochum sagt Eloikeinu, er erwähnt also Gott als unseren Gott, und der Rosh sagt nichts dergleichen. Es gibt aber sehr tiefe Unterschiede. Der erste Unterschied liegt einmal darin, so lernt der Malbim, dass der Chochum basiert auf einem Posuk von Ki Yish Olcho Bincho. Der Rosh basiert auf einem Posuk Ki Yoimru Aleichem Beneichem. Der fragt nicht, er sagt. Wenn jemand nur sagt, dann gibt es keine Antwort. Er will keine Antwort, er hat ja keine Frage gestellt. Wir müssen fragen, damit wir Antworten erhalten. Wenn wir nicht fragen, sondern nur Statements machen, auf Statements kann ich nicht antworten. Das ist mal der erste Fehler vom Roscher. Und dann hat Rab Moshe ausgeführt, auf eine sehr schöne Art und Weise, im alten Rambam, in den alten Ausgaben vom Rambam, steht beim Chochom, dass er fragt, steht nicht so, wie im Posuk steht. Und die modernen Korrigierer haben in den neueren Ausgaben des Rambams korrigiert, weil im Posuk steht ja Eschem und steht nicht Oisonu. Sagt Rav Moshe, er hält, dass die alte Girse vom Rambam ist die richtige Girse. Warum sagt der Rambam Oisonu? Weil der kluge Chochum, der ganz kluge Chochum, der muss verstehen, dass er sagt Oisonu, obwohl im Posuk steht Eschem. Aber ist doch ein bisschen schwierig, man darf sich doch geben eine Eize mit dem Posuk. Im Posuk steht ja nicht so, also wie bringt man das auf die Reihe? Er sagt sehr Geschmack, du siehst die Chochme. Sagt er, was ist die Chochme? Die Chochme ist so, das erste Dor, ki yish olcho bincho, das ist ja gesprochen zu dem Dor, welches am Sinai stand. Und die Kinder fragen diese Eltern. Wie fragt ein solches Kind den Vater? Es sagt ihm, was hat HaKadosh Baruch Hu dir befohlen? Du bist am Sinai gestanden, du hast es gehört. Erzähl mir, ich war nicht dort, aber du warst dort. Also du hast den Befehl gehört. Und deshalb ist das Natürlichste die Anwendung der Form Eschem, euch. Was hat HaKadosh Baruch Hu euch befohlen? Nach 10 Deures? Heute? Der Sohn ist nicht mehr am Sinai gestanden wie ich. Und ich bin nicht mehr am Sinai gestanden wie mein Vater. Also kann ich nicht mehr fragen Eschem, sondern Oisonu. Du weißt genauso viel wie ich. Du weißt es von der Überlieferung und du wirst jetzt diese Überlieferung zu mir weitergeben. Aber das ist Oisonu. Das ist dieser Klall, in dem wir beide genau im gleichen Boot sitzen, denn wir sind nicht mehr am Sinai gewesen, aber haben die Überlieferung erhalten und deshalb, was hat HaKadosh Baruch Hu Moho Eides Vachukim, Asher Tzivu Hashem Elokeinu, Oisonu. Und deshalb ist die Girse beantwortet, warum im Rambam steht für uns Oisonu und im Posuk für das erste Dor steht Eschem. Das ist das eine Detail. Das andere Detail, das Rav Moshe gegeben hat, ist genau dieses Grundverständnis, wie anders wir sind. Ich glaube, ich habe es auch schon mal erwähnt im Schier, aber es passt haargenau da rein. Und dann habe ich noch ein Detail und dann sind wir soweit. Chazal erzählen, Maase Rabbi Yochanan ben Zakkai, er ritt auf einem Chamor nach dem Churban und seine Talmidim gingen mit ihm. Und er sah dort, Rivo Achas Malaketes zu eurem Mitachas Ragle Behemton Shel Arvayim. Sie hat ein Mädchen, das Körner aufgepickt hat, herausgelesen hat, eine Parnosse gesucht hat, man muss sich das vorstellen, von zwischen dem Abfall von den Behemes, von den Arabern. Als sie den Rabbi Yochanan ben Zakkai sah, hat sie sich umhüllt und vor ihm gestellt und sagt ihm, Rabbi, gib mir Panosse, sagt er ihr. Wer bist du? Und sie sagt ihm, kennst du mich nicht? Du hast doch auf meine Xube geschrieben. Du weißt doch, wer ich bin. Und sie sagt ihm, sie ist die Tochter von Nakdimon ben Gurion und bittet ihn jetzt um ein Almosen. Ihre Xube, die war ein gewaltiges Vermögen, was darin stand. Nach Timon Ben-Gurion war einer der drei reichen Leute, die es in der Hand gehabt hätten, wenn man ihre Güter nicht verbrannt hätte, Jerusalem 21 Jahre Mefarnes zu sein. Also ein unermessliches Reichtum. Und hier steht dieses Mädchen nach dem Churban und bittet um ein Almosen. Und Rabbi Yochanan ruft aus und sagt, Aschrechem Israel, woll euch jeden, Schibismansche atem oisim rezoineschel mokoim, ein umme veloschen scheletes bochem. Wenn ihr den Rotzen von HaKadosh Baruch Hu macht, dann gibt es niemanden, der euch beherrschen kann. Und Schibismansche atem oisim rezoineschel mokoim, wenn ihr den Rotzen aber nicht macht, dann atem nitnim, Beat Umos Feilo, dann seid ihr in der Hand von einer Umos Feilo, von einem niederen Volk und nicht nur von einem niederen Volk, Elo Beat Behemton Shell Umos Feilo, ganz unten. Fragt die Welt eine Frage, die Diskussion geht weiter, nach Rabbi Yochanan ben Zakkai fragt das Mädchen, was ist denn passiert zu dem Vermögen vom Vater? Es ist alles weg. Der Nachdimon Ben-Gurion hatte ja Anim bei sich empfangen und war ein Balzdocke. Er war ja auch bereit, Jerusalem erfahren ist zu sein. Und Chazal antworten, Gefum Gamlo Shichano, so wie das Kamel ist, so ist auch die Last. Das heißt, offensichtlich hat er nicht genug gemacht, denn gemäß seinem Vermögen hätte er mehr machen müssen. Fürchterliche Aussage. Er hat nicht Joize gewählt und deshalb hat der Rachmona Litzlan alles, aber alles verloren. Wirklich alles verloren. Schreckliche Sache. Und das nicht, weil er kein Maser gegeben hat, sondern weil er nicht genug Stocke gegeben hat. Kefum gamlo shichanos. Gemäß dem Kamel ist die Last, wenn das Kamel stärker ist, dann muss es eine größere Last tragen. Also haben Chazal Teines zu ihm, er hätte mehr tun müssen. Was geht jetzt aber bei diesem Mädchen ab? Die Frage ist, ganz gut, wir verstehen Aschrechem Israel, weil den Jiden, wenn wir gut sind, dann kann niemand mit uns. Super, wunderbar, Aschrechem. Aber was ist Aschrechem, wenn wir nicht gut sind, Chas v'Sholem, dass wir dann ganz unten landen? Wie ist das mit Aschrechem verbunden? Erklärt Rav Moshe von jemandem, er sagt hier den Namen nicht, die Philosophen, die Geuschen, teilen die Welt ein in vier Jesoides. Doimem, Zoymeach, Chai, Medaber. Doimem, die schweigende Materie, Zoymeach, die wachsende Materie, Chai, die lebende Materie und Medaber, der Mensch. Das ist ein Schier für sich, dass es klar zu begründen ist, der Mensch ist nicht einfach ein Tier mit der Fähigkeit zu reden, sondern ist wirklich eine andere Brie. So lernen die geuschen Philosophen. Da kommen die jüdischen Philosophen und geben noch eins drauf und sagen, es gibt noch einen fünften Yesod. Das ist die Israel. Jetzt ist die Frage, ist das ein fünfter Yesod oder ist der Israel ein Goy mit Teure? Wie kann man diese Frage beantworten? Die Frage kann man beantworten, indem man schaut, was mit diesen Yesodes passiert. Es ist ganz klar, wenn ich ein Däumem habe, und daraus von mir aus ein Diamant, ein Schmuckstück bastle. Kleben, schneiden, einfassen, wunderschönes Schmuckstück. Es ist immer noch ein Däumen. Zwar ein paar schöne Eigenschaften, ein Däumen. Was passiert, wenn ich es in Stücke hacke, sofern ich das fertig bringe? Es bleibt immer noch ein Däumen. Es ist einfach ein zerhacktes Kunststück, aber nicht mehr und nicht weniger als ein Däumen. Däumen bleibt Däumen. Was passiert mit einem Zoymeach? Ist ein Zoymeach ein Däumen, der wächst? Ist eine wachsende Materie etwas, was schweigende Materie, die Eigenschaft hat zu wachsen, oder ist es etwas ganz anderes? Die Antwort kann ganz einfach gefunden werden. Was passiert, wenn man einen Zoymeach abschneidet? Antwort, es wird nicht zum Däumen. Es zerfällt, am Schluss ist es Kompost. Aber es ist nicht einfach schweigende Materie, so wie der Diamant, den ich zerhacke, der einfach ein zerhackter Diamant ist, aber immer noch Däumen. Es zerfällt also weiter hinunter, es zerfällt zu weniger, als der Däumen ist. Jetzt ist die Frage, wie sieht das bei einem Tier aus? Ist ein Tier ein Zoymeach mit Eigenschaften, sich zu bewegen, oder ist ein Tier eine andere Kreatur? Auch hier wiederum, wenn ein Tier stirbt, müsste es, wenn es ja nur ein Diamant wäre, eine aufpolierte oder wie man in der Datenbanktheorie sagt, ein Attribut und nicht eine Identität, wenn es etwas Zusätzliches ist, dann müsste aus dem Brei ein Zöllmeach werden. Wenn er nicht mehr herumläuft, dann wird er zu einem Vegetable. Antwort, das passiert nicht. Es verwest und es verwest viel schlimmer wie der Zöllmeach. Denn es wird nicht zum Kompost in erster Linie, sondern es beginnt übel zu riechen und ist eigentlich zu vergraben. Also man muss etwas tun damit, damit es nicht schädigt. Noch schlimmer ist es beim Chai. Der Chai ist nicht ein Tier, mit Begabung zu reden, weil wir wissen, der Verwesungsprozess bei einem Menschen, Rachmana Litzlan, wenn man ihm das Leben wegnimmt, der ist noch viel schneller, wie Ramosche sich ausdrückt, viel grausamer und viel in gewisser Hinsicht mieser, wie beim Tier und erst recht wie beim Zöllmeach, was mit dem Menschen passiert, wenn er das Leben nicht hat. Er fällt also weiter herunter. Er fällt nicht einfach auf die vorherige Stufe, wenn man ihm seine Identität wegnimmt, sondern er fällt ganz runter. Und jetzt können wir uns fragen, wenn ein Jid ein Goy ist mit Teure, oder wenn ein Jid eine eigene Identität hat, das können wir daran erkennen, was passiert, wenn er Rachmana Litzlan Jüdischkeit verlässt oder eben untergeht, so wie beim Churban die Jiden gelitten haben. Eigentlich, wenn er Teure ablegt, wenn er nur ein Goy ist mit Teure und er legt Teure ab, dann bleibt er weiter ein Goy. So wie der Diamant, den ich zerhackt habe, der bleibt weiter Däumen. Die Antwort ist aber nicht so. Der Jid leider sinkt ganz tief. Und wie Ramosche dort betont hat, Ajid kenne ich sein, kein Goy. Es geht nicht. HaKadosh Baruch Hu lässt das nicht. Es kann mal kurzfristig gelingen für ein paar Generationen, aber nachher, es geht nicht. HaKadosh Baruch Hu lässt es nicht zu. Und meistens ist es dann so, dass die Jiden gewissermaßen die Schlimmsten sind, die eben gefallen sind. Schlimmer wie der Goy. Das ist Aschreche Israel. Daraus kann ich schließen, ein Jid ist nicht ein Goy mit einer Zusatzmide, sondern ein Jid ist eine eigene Brie. Weil wenn er fällt, bei ihm vor allem geistig, wenn er fällt, dann fällt er viel weiter hinunter, als der Goy mit seiner Moral und seinem Knicke ist. Er hat dann praktisch keine Existenz mehr. Und das ist genau die Haschkoche, die wir hier haben. Nach dieser Haschkoche müssen wir suchen und forschen, indem wir unsere ganz persönliche Manishtano fragen. Zur Illustration und zum Schluss, wie üblich, noch eine kleine Meise. Rabbi Yankel Galinsky bringt in seinem Sefer die Frage, Vayokom Paroi Leilo. Paroi stand auf in der Nacht. Man muss sich das mal vorstellen. Jede bessere Wetterprognose, wenn man schwere Gewitter für den Nachmittag voraussagt, dann werden wir mit unseren Kindern keinen Ausflug machen. Viel zu gefährlich. Und wie sicher ist diese Wetterprognose? 70%, 80%. Es kommt oder es kommt nicht. Und trotzdem, we don't take any chances. Wir machen das nicht. Was hat hier Paroi gemacht? Paroi hat 9 Makkes durchgelebt. Jede ist haargenau, pünktlich auf die Minute und genauso wie vorausgesagt gekommen. Also eine 100% Prognose. Und derselbe Moshe Rabbeinu sagt ihm, da kommt jetzt eine Nacht und dann stirbst du vielleicht, aber auf jeden Fall dein Bechor, alle Bechorim weg. Und wie weit das geht, sagen uns Chazal, sie haben damals die Bechorim im eigenen Garten vergraben und Ikonen aufgestellt, Bilder aufgestellt auf der Ofenbank, die sind auch zerflossen. Und die Bechorim in den Gräbern sind auch zerflossen. Also es war ein Beis, Asher, ein Schammeis. Das sagt Moshe Rabbeinu ihm voraus. Paroi wisse. Und wie Rabbi Yankel so herzig ausführt, nun, und was tut der Paroi? Er nimmt sich sein Pyjama und seinen Teddybär und er legt sich ins Bett und er schläft wie ein kleines Kind. Wer kann schlafen unter einem solchen Druck zu wissen, diese Nacht passiert's? Und er alleine weiß ja auch nicht, ob er wieder aufsteht. Keine Nervosität, nichts, er legt sich schlafen. Was braucht es dazu? Und deshalb sagen uns Chasal, sagt die Teure, Vayokom Paroileilo, er musste alle Avodim aufwecken, also sein ganzes Volk aufwecken, Riesenrasch machen, steht auf, eine Katastrophe ist passiert, ein Tsunami, ein ganz besonderer, hat weggefressen einen Großteil der Bevölkerung. Ein Beis, Asher, ein Schammeis. Und er legt sich schlafen. Was braucht es dazu für eine unglaubliche Arroganz, wo er ja gehalten hat, er ist der König, er ist der Keul Jocheul, wie er sich gehalten hat, er hat sich gehalten für eine Avoidesore und derart stark, dass er sich noch im Angesicht des Todes, nein, ist gar nicht, ich bin der Melech, ich kann's, würdig. Und Rabbi Jacob führt aus, wir haben vorhin von Bitochen gesprochen, diese Fragen muss man sich stellen, wie kann es sein? Wie kann das sein? Und wir wissen, so wie die Mide auf der einen Seite, ist die Mide auf der anderen Seite. Der Koach Bitochen von uns, der kann derart stark sein, dass uns gar nichts mehr erschüttert. Und Reb Jankl erzählt von sich alleine eine schreckliche Weise. Als er in Russland war, wurde er in irgendeinem Zeitpunkt zum Tode verurteilt. Wie so viele. Und er sitzt in der Todeszelle und die Frage ist, was tut man dort? Er sagt, es war schrecklich, die anderen Gefangenen, alle waren dort zum Tod verurteilt. Und man wusste, die Russen, die meinten es ernst. Und die einen weinen, die anderen laufen nervös hin und her. Es ist niemand einfach ruhig. An Schlafen denkt gar niemand, an Essen schon gar nicht. Und er, Rabbi Jankl, sagt, er hat Essen verlangt und hat sehr gut geschlafen. Warum? Weil er sich gesagt hat, und den Tag hat er verbracht, am Morgen aufgestanden, gedavnt, dann gelernt, soweit das möglich war, wahrscheinlich auswendig, und hat so seinen Tag ganz ruhig verbracht. Warum? Weil er sich gesagt hat, er ist dort drin, genau gleich in der Hand von Ribbono Shel Olam, wie er draußen in der Hand von Ribbono Shel Olam ist. Aber derart durchdrungen zu sein mit diesem Bitochen, mit dieser Sicherheit, mit dieser absoluten Sicherheit, das ist eine Größe, die kann man nur bewundern, man soll nie geprüft sein. Und wie Ramosche hier ausführte, der ganze Zweck vom Seder ist, in uns genau diesen Punkt derart stark zu verwurzeln, dass wir nicht Chasvisholem auf der Seite von einem Paroi, Vayokom Paroi Lailo, weil wir aus Arroganzgründen derart überzeugt sind von uns, sondern umgekehrt, weil wir auf der Bitochenseite, auf der guten Seite, einen derart starken Bitochen haben, dass wir vor allem, wie Ramosche es ausführt, in der heutigen Zeit gibt es derart viele Probleme. Und er sagt, ich weiß nicht, dass er wie ein junger Mensch Tracht heint. Aber jemand, der schon ein bisschen Erfahrung hat und vielleicht noch direkt als selbst oder zumindest von dem Dorf vorher mitbekommen hat, was vorher gelaufen ist und wie man erlöst wurde und was alles mit dem Klal Israel passiert ist, irgendwie muss man aufgerüttelt werden. Man muss diese Fragen stellen und der Iker ist, es geht zu, wie Rav Moshe gesagt hat, es gab noch keine Zeit in der Geschichte, wo Moschiach so nahe war. Und es geht darum, diese Zeit zu überdauern. Und die Zeit ist nicht einfach, die hat Probleme. Wichtig ist, dass wir als Jehudim diese Frage stellen, wie führt HaKadosh Baruch Hu? Das Ganze ist vorprogrammiert und vorausgesagt, wie Ramosche betont, es steht in der Teure und es steht in den Neviim ganz genau, was jetzt passiert. Wir können es vielleicht nicht deuten, wir können es nicht verstehen, aber es ist da. Und was unsere Avoide ist, Scheuel Umeischiv, die richtigen Fragen zu stellen, unsere ganz persönliche Manishtano und mit dem Bitochen und der Sicherheit auf die Zukunft zuzugehen und sagen, HaKadosh Baruch Hu, wir sind in deiner Hand und du wirst Moschiach bringen, beim Herob Yomeinu. Amen. Amen.